Also, hallo Milo.
Hallo.
Und das Ziel war ja heute, etwas über Editoren zu reden, speziell die Familie AdXVI neben NeoVim. Ich glaube, wir lassen einfach bei VI dann die anderen Leute sprechen. Und so einen groben Umschlag zu machen, was die Konzepte hinter Editoren sein können, um zu verstehen, wie sich moderne Editoren davon ableiten, Konzepte weiterentwickeln.
Genau.
Und mein persönlicher Plan wäre, einzusteigen und dem Umfeld vom Ad, warum der Editor so welches gesprächig ist.
Ja, also der Ad, das ist so der erste Editor, den ich kenne. Also nicht der erste, den ich kennengelernt habe, aber der früheste, der älteste Editor, den ich kennengelernt habe. Und der kommt aus dem Ende der 60er, vom Ende der 60er Jahre.
Wie sahen den Computer damals aus?
Ja, ich glaube, das ist die entscheidende Frage, um zu verstehen, weshalb der Ed so ist, wie er ist. Ein Computer damals war so groß wie ein Schrank oder so groß wie mehrere Schränke. Und das hat sich dann aber schon, das hat man dann schon als Minicomputer bezeichnet. Weil Mainframes, die waren halt eher so groß wie ein Raum. Okay, also ein Computer so groß wie ein Schrank. Und zum Bediener gab es da keine Bildschirme oder so, sondern das war ein Terminal. Und ein Terminal ist eine Tastatur mit einem Drucker hinter dran. Also Eingabe per Tastatur, da hat sich ja nichts dran verändert bis heute. Aber die Ausgabe nicht am Bildschirm, sondern zur Ausgabe gab es eben einen Drucker, der direkt hinter der Tastatur installiert war. Und da ist dann die Ausgabe direkt rausgekommen.
Wie fühlt es sich denn an, wenn ich es ausdrucken lasse? Laut, stinkt, Tonerstaub?
Nee, kein Tonerstaub, sondern das sind, naja, Nadeldrucker sind vielleicht das, was bekannter ist, aber es waren im Normalfall nicht Nadeldrucker, sondern so Drucker, die, ja, die hatte so ein Fächerrad und da war in jeder Zacke war ein Buchstabe dran. Und das dreht sich dann und haut der richtige Buchstabe aufs Papier. So ähnlich wie Kugelkopfschreibmaschine. Also so in der Art. Nur dass es halt so Fächerrad ist.
Das heißt, wann immer ich etwas ausgeben möchte, dauert das eine ganze Weile und es ist laut und es ist eigentlich unangenehm.
Genau, es ist laut und es ist langsam. Also man kann sich da 10 bis 15 Zeichen pro Sekunde vorstellen. Also wenn ich jetzt eine ganze Zeile ausdrucken will mit 80 Zeichen, dann dauert das schon mal ein paar Sekunden.
Das heißt, ich kann mit der Geschwindigkeit mitlesen, mit der es druckt.
Ja, genau.
Wie hat man damals Computerprogramme entworfen? Du musst dir den Großteil des Konzeptes im Kopf behalten und wissen, wo du bist. Innerhalb eines Quellcodes.
Ja, genau. Also die Vorstellung, dass man ständig alles also der aktuelle Zustand am Bildschirm vor sich hat, das gibt's in der Zeit nicht. Sondern entweder man hat irgendeinen früheren Zustand ausgedruckt vor sich oder in der Kiste hinter dem Drucker. Oder man hat es eben im Kopf. Also man weiß ja, was man programmiert hat in den letzten paar Minuten. Das heißt, das muss man im Normalfall sich nicht neu ausdrucken lassen, weil das hat man im Kopf. Und wenn doch, dann lässt man sich halt ausdrucken und legt sich's neben hin.
Lasse ich mir das gesamte Programm ausdrucken? Lasse ich mir die aktuelle Zeile ausdrucken?
Ja, das kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Also für ein Programm mit, sag mal, 100 Zeilen, das dauert halt schon mal eine ganze Weile. Das heißt, im Normalfall wird man nicht das ganze Programm ausdrucken lassen. 100 Zeilen, das ist jetzt vielleicht nicht so arg viel. Man muss allerdings auch bedenken, dass Programme zu der Zeit natürlich auch kleiner waren. Also sowas mit einer Million Codezeile, wie der Firefox vielleicht hat, das gab es in der Zeit nicht. In der Zeit war der Unix-Kernel, hat 10.000 Codezeile gehabt. Also das sind ganz andere Größenordnungen. Mhm. Und der ist natürlich auch viele Dateien verteilt. Aber das heißt, kleine Dateien. Und wenn man sich was ausdrucken lässt, dann wird man so wenig ausdrucken lassen wie möglich. Also nur so viel, wie man braucht, weil das dauert ja alles.
Das heißt, du würdest in deinem Editor mindestens mal ein Printkommando warten, so drucke mir von Zeile 3 bis 10.
Genau. Oder von da, wo ich... Also, was es eigentlich in alle Editoren gibt, ist so eine aktuelle Zeile. Also, ich bin gerade an der Stelle in der Datei. Und dann würde ich vielleicht sagen, druck mir von 10 Zeilen vorher bis 10 Zeilen nachher. Also, dass ich so den Kontext um die aktuelle Zeile habe. Das wäre so ein üblicher Befehl.
Du hattest mal wunderbar während deines Chaos-Seminars demonstriert, wie sich so ein Add anfühlt. Kannst du es einfach nochmal beschreiben, vom Moment von du legst eine Datei an, bis du fängst an, diese Datei reinzuschreiben?
Also das Entscheidende ist, dass Add ein Zeileneditor ist. Also alles in Add basiert auf der Zeile. Also das zum Hintergrund.
Hier bin ich noch, du hattest aufgerufen Add und dann Dateiname.
Und dann Dateiname, genau.
Und es kam als Ausgabe Fragezeichen Dateiname. Und die Erklärung, ja, das ist so ziemlich die gesprächigste Ausgabe, die ihr macht. Meistens druckt er nur ein Fragezeichen.
Genau. Also wenn Add irgendwas nicht versteht, irgendein Kommando nicht versteht oder nicht weiß, was er machen soll, dann druckt er Fragezeichen. Er druckt nicht mehr, weil die Ausgabe ist ja langsam. Und das heißt, im Normalfall weiß ja der Programmierer, was er falsch gemacht hat. Zumindest wenn Ed dann sagt, irgendwas verstehe ich nicht, dann guckt der Programmierer seinen letzten Befehl an und sieht dann im Normalfall, was das Problem ist. Und wenn man über Ed startet mit einem Dateiname und Ed sagt dann Fragezeichen Dateiname, dann ist klar, Ed will sagen, die Datei gibt es noch nicht. Wenn es die Datei schon geben würde, dann würde Ed eine Zahl hinschreiben. Und die Zahl entspricht der Bytes, wie viel Add 1 gelesen hat, also wie groß die Datei ist.
Gab es damals schon eine Beschränkungsgröße?
Es gab die Beschränkung, dass die vom Dateisystem vorgegeben ist. Also wie viel Speicher lässt sich über so eine Node adressieren.
Jetzt schieße ich gerade aufs Ziel hinaus, aber wenn wir uns nachher mal anschauen, wie man Editoren implementieren kann, dass sie mit großen Dateien arbeiten können, möchte eventuell der Editor zwischen Dateien schreiben, Indizierungen machen für die aktuelle Datei. Das heißt, eventuell musst du das Ding auch noch sinnvoll implementieren, dass es die maximale Dateigröße des Betriebssystems wirklich einlesen kann.
Ja, ich glaube, bei Add war das einfach nicht notwendig, weil zu der Zeit hatte man keine Datei mit Millionen Codezeilen. Oder überhaupt Dateien mit Millionen Zeilen. Also ich schätze mal, dass bei Add die Zeilennummer, das ist vielleicht oder wahrscheinlich ein einfacher Int. Und Int war damals 16-Bit, also eher begrenzt. Vielleicht, ja, also ich glaube... Also das ist jetzt eine reine Vermutung. In der Zeit hat man da nicht so alt drauf geachtet, sondern man hat gesagt, Integer, man hätte natürlich sagen können, unsigned Integer, weil es gibt keine Zeile kleiner als 0.
Vielleicht so ein Fehlercode darstellen, aber das wäre mal so grob 32.000 Zeilen, was man...
So in der Größenordnung, vielleicht war es ein Long oder... Also das kommt halt... Das kann sich dann schon ein bisschen unterscheiden, aber ich glaube, man hat sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht.
Wenn ich mir eine moderne IDE mit Syntaxvervollständigung vorstelle, welche Programmiersprachen waren damals verbreitet?
Also in Unix hat man natürlich C programmiert. Also Unix, als erstes hat man es in Assembler geschrieben. Und das natürlich auch mit dem Add. Und dann C und später dann halt Unix Shell. Also die war am Anfang sehr rudimentär und erst mit der Bourne Shell ist wirklich zu einer Programmiersprache, oder? Das sind so die, ich sag mal, C war ganz klar die Programmiersprache. Assembler hat man ab und zu noch geschrieben. In der Shell, da hat man, nicht richtig programmiert, sondern das war halt zur Bedienung vom Betriebssystem da. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie irgendwelche Makrosprache. Also man hat vielleicht mit M4 gearbeitet oder dann, wo es mal JAC gab, dann halt irgendwelche so Domain-Specific Languages benutzt.
JAC hier, dann hat der Compiler.
Genau. Aber eigentlich ist C, Unix ist halt einfach in C geschrieben und das ist die Sprache überhaupt. in der Unix-Welt.
Ich muss noch meinen Artikel über Richard Stallmans Geschichte und den Emacs zu Ende lesen. Es kam nämlich irgendwo noch ein, ich glaube, ich werfe gerade solche durcheinander. Es gab ein Xerox, Maschine mit Schirm, bereits auf die Größe eines Personalcomputers. Und der wurde noch in BCPL, Fortran, Smalltalk und eine vierte Sprache programmiert.
Also das ist jetzt nicht die Unix-Welt, aber könnte vielleicht auch um den in der Zeit etwa gewesen sein. Natürlich Fortran, COBOL und Algol, das sind so die drei große Sprachfamilien. Und C ist der Nachfolger von B und der B ist der Nachfolger von BCPL, das du gerade erwähnt hast. Mhm. Und das gehört zu der Algol-Familie. Natürlich Lisp und Smalltalk.
Lisp habe ich vergessen zu erwähnen, das war der vierte Kandidat.
Ich weiß jetzt nicht, seit wann es Lisp gibt, aber ich glaube, das ist auch schon aus den 60er Jahren. Smalltalk ist, glaube ich, erst später. Deutlich später dazukommen. Also in Unix hat ziemlich wenig mit Lisp zu tun. Das ist einfach eine andere Welt. Und das ist so dann die Emacs-Welt. Emacs, das ist Lisp.
Ja, ich mag da mal einen modernen Klugscheißer-Kommentar drauf setzen. Letztens mit Roland über Compiler und Sicherheitsfeature-Analyse unterhalten. Und was die Compiler als Zwischensprache benutzen, ist irgendein Lisp-Dialekt, bei der sich einfacher parsen lässt und es beweisbar macht. Also moderne Compiler würden üblicherweise intern irgendeinen Lisp-Dialekt verwenden, während sie kompilieren.
Das kann gut sein, ja. Also da kenne ich mich einfach nicht aus.
Ich mag nochmal auf das Ad-Blin-Konzept kommen in ausgewählten Beispielen, um den Hörern mal darzustellen, wie es sich anfühlt, ein Ad zu benutzen. Wir haben also eine neue Datei angelegt.
Also mir startet Ad und Ad sagt uns Fragezeichen Dateiname, das heißt, es gibt die Datei nicht. Und was ich als erstes mache, ist in die Datei irgendwas einzufügen. Einzufügen, da gibt es zwei Kommandos, I und A. Also jedes Kommando in Add ist genau ein Buchstabe. Und A für Append und I für Insert.
Gibt es eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben?
Ja, gibt es eine Unterscheidung. Normale Kommandos sind alle in Kleinbuchstaben. Also man kann sich so vorstellen, Add hat vielleicht 20 verschiedene Kommandos. Okay. Es sind nicht alle Buchstaben belegt und ja, so 10 Kommandos braucht man im Normalfall. Und I und A sind eben zwei davon. I heißt vor der aktuellen Zeile einfüge, A heißt nach der aktuellen Zeile einfüge.
Und was heißt in die aktuelle Zeile?
Na, in die aktuelle Zeile, da kommt drauf an, was du damit meinst, weil Add ist ein Zeile-Editor, das heißt, er arbeitet immer mit Zeile. Das heißt, ich kann die aktuelle Zeile ersetzen. Das mache ich mit C für Change. Und das einzige Kommando in Add, das innerhalb von der Zeile was bearbeitet, ist das S-Kommando für Substitute. Da kann ich sagen, ersetzt das durch was anderes. Aber jedes andere Kommando, außer das S-Kommando, arbeitet immer mit Zeilen.
Also mit I füge ich eine Zeile vor der aktuellen ein, mit A eine Zeile nach der aktuellen, mit C schmeiße ich die aktuelle Zeile weg und schreibe sie neu.
Mit C kann ich irgendwelche Zeile ersetzen. Und der Standard ist eben die aktuelle Zeile. Also ich kann auch sagen, ersetze, ich möchte die Zeile 3 bis 10 ersetzen. Dann sage ich, genau. Also ich gebe immer bei Add an, auf welche Zeile sich irgendwas auswirkt und dann das Kommando. Und dann vielleicht irgendwelche Parameter noch. Und wenn ich keine Zeile am Anfang angebe, dann gibt es immer so einen Standard, der im Normalfall die aktuelle Zeile ist. Das heißt, wenn ich nur A sage, nur A eingebe, dann heißt das, sagt er automatisch, normalerweise arbeitet A auf der aktuellen Zeile und A heißt dahinter, hinter der aktuellen Zeile einfügen. Und genau, ich könnte aber auch sagen, 3A, dann fügt er nach der dritten Zeile ein.
Das kommen wir nachher nochmal bei Emacs drauf. Es gibt nämlich Kommandos, die würden eine Zahl als Parameter nehmen, wie oft sie ausgeführt werden. Und wenn du keine Zahl mitgibst, gibt es halt einen Default-Wert.
Also sowas mehrfach ausführen, das gibt es in der Form so nicht bei Add. Das Einzige, was man mit Add machen kann, ist mit dem G-Kommando, mit dem Global-Kommando, kann man sagen, für alle Zeile, in denen irgendwas ist, führt das Kommando aus. Sowas geht. Aber das ist ein Sonderfall, das G-Kommando. Also im Normalfall würde ich also, wenn ich Metatag geöffnet habe, würde ich als erstes A sagen, das heißt nach der aktuellen Zeile einfügen. Und wenn die Datei bisher leer ist, dann war ich in der Zeile 0. Dann heißt das, ich füge jetzt einfach mal Text ein. Mhm. Und sobald ich A eingebe habe und Enter sage, dann wechselt Add in der Einfügemodus. Das ist entscheidend. Add hat zwei Modi. Ein Kommandomodus, in dem man sich normalerweise befindet, in dem man Kommandos geben kann, und ein Einfügemodus, in den ich komme, mit dem I-Kommando und mit dem C-Kommando. Also immer, wenn ich über Text eingebe, kann. Und die drei Kommandos, mit den drei kann ich Text eingeben. Das heißt, ich komme nach A Enter, komme ich in den Einfügemodus, sieht genau gleich aus wie der Kommandomodus, aber als Programmierer weiß ich ja, jetzt bin ich im Einfügemodus und dann kann ich einfach Text eingeben. Und um aus dem Einfügemodus wieder zurückzukommen, muss ich eine Zeile eingeben, in der nur ein Punkt steht. Also einfach einen Punkt am Zeile anfangen und Enter. Und dann bin ich wieder zurück im Kommandomodus. Sieht genau gleich aus wie der Einfügemodus.
Das heißt, die Zeile mit dem Punkt wird nicht erzeugt.
Genau, die wird, wenn in der Zeile nur ein Punkt steht, das wird dann nicht in die Datei eingefügt, sondern das beendet einfach nur der Einfügemodus.
Hatten Tastaturen schon damals eine große Menge an Metatasten, sowas wie Escape, Control, Alt, Super?
Ja, also so Taste war auf der Tastatur, ja. Du meinst, ob man sowas verwenden hätte können?
Ja, der moderne VI wechselt ja mit Escape zurück in den Kommandomodus.
Ja, das mit Escape im VI, das ist eigentlich ein riesiger Hack. Weil Escape ist eigentlich keine Taste, die man einfach so drückt, sondern das ist so Meta-Taste, die Escape das nächste Zeichen. Also wenn wir Escape drücken, danach was anderes, dann ist das so ähnlich, wie wenn man Control und irgendwas anderes
drückt. Ja, ich habe es nämlich bei Emacs. Emacs beschreibt in langer Hinführung, warum sie den Baum machen zum Parsen mit diesen Tastenkombinationen, wie dieser Baum ausgelesen wird. Und da heißt es, wenn deine Tastatur keine Metataste, keine Alt-Taste hält, drück einmal Escape.
Genau.
Erzeugt die gleiche Steuersequenz.
Genau. Also Alt gedrückt halte und irgendwas drücke, ist gleiche wie Escape drücke, loslasse und die gleiche Taste drücke.
Exakt.
Genau, also im VI ist das ist ein bisschen gehackt und da hat es wohl auch früher vor allem Timing-Probleme gegeben, dass das funktioniert, einfach nur Escape zu drücken. Und dass man da damit rauskommt aus dem Einfügemodus. Ja, aber die Frage hat darauf abzielt, weshalb man im Add nicht einfach irgendeine Steuersequenz verwendet hat. Tja. Also das liegt sicher daran, dass so Steuersequenzen, das ist halt immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Und so ein Punkt, der ist lesbar, der ist druckbar, der funktioniert einfach immer. Und Add funktioniert mit jedem Terminal. Also da gibt es einfach keine Probleme.
Das Terminal ist eine kleine Schreibmaschinen-Drucker-Kombination zum Großrechner.
Genau, oder über serielle Leitungen angeschlossen oder übers Internet oder wie auch immer. Also es gibt einfach keine Probleme, weil unser Steuerzeichen, da ist dann die Frage, wer liest die weg? Also macht es das Terminal? Geht es überhaupt vom Terminal bis zum Rechner? Oder liest das Terminal das Zeichen und ignoriert es danach? Und da ist Unix insgesamt ist recht sparsam oder war recht sparsam mit so Steuersequenzen. Und Doug McIlroy, der hat erst vor ein paar Wochen in der Mail geschrieben, dass er hat ja Unix mitentwickelt und er hat gemeint, naja, da gibt es halt Ctrl-D, um die Standardeingabe zu beenden. Es gibt Ctrl-C, oder es war früher Break, um das Programm einfach zum Beenden. um es zum Killer. Und es gibt Control Backslash, um es zum Killer und einen Core Dump zum Erzeuger. Und mehr als das braucht eigentlich niemand. Also er hat gesagt, also die Sichtweise von damals war, die ganze Steuerzeiche, die braucht man eigentlich gar nicht. Also dass man da Control irgendwas machen kann, das ist viel zu viel. Das, was eigentlich das Grundbedienkonzept vom Emacs ist, man macht lauter so Control-Sequenzer, das ist bei Unix, also bei Ed, Ed ist eigentlich Unix, wie ich später dazu komme, bei Ed und beim Original Unix, da versucht man immer einen anderen Weg zu gehen, indem man einfach Zeichen direkt eingibt, keine so Steuersequenz zum Verwender.
Was moderne Emacs, also in Emacs Version 3 oder später, wir sind aktuell bei Version 24 im Jahr 2014.
Ja, das ist erst vor kurzem eine neue Version released, oder?
Ja, und sie haben neue Features hinzugefügt, später zu mehr. Der Emacs ist ja anders gebaut, der befindet sich immer im, ich wollte gerade sagen, im Einfügemodus, aber eigentlich ist ja der Emacs kein Editor, sondern der universelle Lisp-Interpreter, plus ein bisschen Framework drumherum, um was Sachen anzuzeigen. Das heißt, die übliche Art, wie du im Emacs erzeugst, du drückst einen Buchstaben, es löst irgendeine Lisp-Funktion aus. Zum Beispiel die Buchstabentaste J ist gebunden an das Lisp-Kommando self-insert mit dem Parameter J. Mhm. Und es erzeugt halt den Buchstaben J in der Eingabe. Mhm. Und da du für die 26 Groß- und Kleinbuchstaben plus die paar Zahlenzeichen und so weiter irgendwo nicht mehr genug Tasten hast, fängst du an, deinen Baum zu erweitern. Und in diesem Parsing-Baum, der beschreibt, welche Tastenfolge, welche List-Kommando aufruft, so wird sich diese Ctrl-S und Ctrl-S wäre Suchen vorwärts und Ctrl-R wäre List-Kommando Suchen rückwärts. Und weil das immer noch nicht genug ist, haben wir den Parsing-Baum noch weiter erweitert für Command Ctrl-Alt, bis dieser Baum halt unendlich groß wird. Und alle Zeichen, die man nicht mappen möchte oder nicht mappen kann, nutzt man über die Lisp-Eingabe. Es gibt ein Kommando Alt-X, ruft den interaktiven kleinen Lisp-Prompt hervor und dort kann man den Funktionsnamen angeben, den man ausgeführt haben möchte. Und was Emacs an der Stelle auch noch macht, sind die Präfix-Kommandos. Also, wir haben zum Beispiel gelernt, Buchstabentaste J löst das Kommando self-insert mit dem Parameter J aus. Diesem Kommando kann ich noch weitere Parameter mitgeben, zum Beispiel eine Zahl, wie oft ich es ausgeführt haben möchte. Um das zu machen, kann ich zuerst ihm per Parameter sagen, führe es mir 10-mal aus und dann das Kommando, das ich ausgeführt haben möchte. Also ich gebe ihm Ctrl-U, hole für den nächsten Parameter eine Zahl rein, 10 Enter, J. Und er liest 10-mal das Kommando hintereinander aus.
Genau, also das Konzept hinter Emacs, das ist ja ganz anderes.
Ich habe es jetzt einfach mal so aufgemacht und ich glaube, es war...
Ja, also ich glaube, das macht schon Sinn, hier mal so den Vergleich zum Ziel oder den Gegensatz.
Ich lasse mir kurz die Geschichte wiederholen, so platt, wie ich sie kenne. Also es gab einen Richard Stallman an einem AI-Lab beim MIT. Der hat ursprünglich mit dem Lab-Editor namens Teco gearbeitet. Und dann gab es das Editor-Makro-Paket dazu, wo mir gerade ein Stück Geschichte fehlt, wie es eigentlich entstanden ist. Und irgendwann meinte, so die Geschichte, so Richard mal gemeint haben, ist eigentlich ganz doof, ich brauche mal einen richtigen Editor. Das Problem ist, ich bin zu faul, den selbst zu programmieren. Also wie bringe ich andere Leute dazu, den Editor mit den Bedürfnissen zu programmieren, die ich eigentlich habe? Shit, das werden die nie tun. Also gehen wir einen anderen Weg. Wir bauen das universelle System. Und Emacs ist ein Interpreter für die Programmiersprache Lisp, im speziellen Fall ein Dialekt namens Emacs Lisp, plus ein bisschen grafisches Frontend für den aktuellen GNU-Emacs. Also die Emacs sind alle noch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt so unendlich viele Derivate, weil es so leicht ist, einen Interpreter für die Programmiersprache Lisp zu erzeugen. Also dieser Emacs ist dieses Framework, um eine Lisp-Maschine auszuführen. Lisp war damals... so eine Sprache sehr in Mode, weit verbreitet und deswegen ist sie halt die Wahl für Emacs geworden.
Ja, ich glaube, Lisp hat auch einfach ein paar gute Konzepte, die da ganz gut passen. Ja, also Emacs selber ist erstmal halt einfach das Framework, in dem dann unter anderem auch ein Editor implementiert ist.
Ja, es gibt ein paar Lispen, die gehen im Kern auf C zurück. Zum Beispiel gibt es eine Funktion namens Character Forward, ein Buchstaben nach rechts gehen. Und eine Lisp-Funktion namens Character Backward, Next Line, Previous Line. Und somit zerhackstückte sich der Editor in ganz viele Lisp-Kommandos. Und als Editor ist eigentlich sehr rudimentär, solange bis du anfängst, neue Lisp-Funktionen zu schreiben, die Kommandos zusammenführen zu mächtigeren Kommandos. Und das war eigentlich dieser universelle Durchbruch, dass man plötzlich Programme schreiben konnte, so heute würde man sagen Plugins. In Emacs heißen sie neuerdings Package, altdeutsch Packages, dass ich meine Makropakete schreiben und weitergeben kann und damit ein ziemlich mächtiges Konzept habe, das zufällig als Editor zu gebrauchen ist.
Ja, ein bisschen mehr als zufällig, aber ja, das geht so in die Richtung. Und das ist, also bei Ed gibt es das Konzept überhaupt nicht. Ed ist in sich abgeschlossen, da gibt es keine Erweiterbarkeit. Erweiterbarkeit in Ed heißt, der Quellcode zum Nehmen, zum Verändern, also zum Kompilieren, hat man halt ein anderer Ed. Aber man kann ihn zu Laufzeit nicht erweitern, in keiner Weise. Was bei Emacs ja da, also ein Kernkonzept ist. Emacs lässt sich anpassen und verändern.
Über die Steuerung und die Standardeinstellung kann man streiten, ob man die so mag, aber erstmal kann das der Emacs.
Ja, bei Ed muss man halt nehmen, was da ist.
Ich wollte mit dir noch in weiter, wie fühlt sich Arbeiten mit Ed an, auf das Suchen und Ersetzen Konzept raus, weil du gesagt hast, der geniale Durchbruch im Ed waren Regular Expressions.
Ja. Vielleicht noch ein Satz zum Vorigen. Man darf natürlich Ed und Emacs nicht einfach so vergleichen, weil die kommen aus anderen Jahrzehnten. Also Emacs kommt nicht aus den 60er Jahre. Ich schätze mal Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre. Und Ed kommt, also Ed gibt es seit es Unix gibt und das ist eben Ende der 60er Jahre und er geht zurück auf QEd und so weiter und das ist aus Mitte der 60er Jahre, also das war eine andere Welt. Da war dort manche Sachen auch noch nicht so realisierbar. Aber gut, wie fühlt sich...
Zum Thema realisierbar, stellen wir uns mal vor, wir müssten einen Editor schreiben in Programmiersprache C mit Hilfe des Editors Ed. Wie mächtig sind die Konzepte, die du damit umsetzen kannst?
Ja, also das Entscheidende bei Ed sind tatsächlich die regulären Ausdrücke, die ihn wirklich mächtig macht. Und so viel ich weiß, ist Ed der erste Editor, der reguläre Ausdrücke implementiert. Ein regulärer Ausdruck heißt halt, ich kann nicht nur nach einem Text suchen, der genauso ist, wie ich ihn eingebe, sondern ich kann sagen, ich will Text finden, der in der Art ist. Also ich kann zum Beispiel suchen nach alle vierstelligen Jahreszahlen, die in den 80er Jahre sind, also 198 und dann irgendeine Zahl dahinter. Aber es ist mir egal, welche Zahl. Aber es muss auf jeden Fall eine Zahl sein. Oder ich kann sagen, nur von 1980 bis 1984. Sowas kann ich mit einem regulären Ausdruck aufschreiben. Oder ich kann sagen, ich will alle Meier finden, egal ob es sich mit EI schreibt oder mit AI oder mit EY. Das kann ich auf einmal aufschreiben und ich brauche nicht mehrere Suchanfragen.
Wie kombinierst du jetzt mit diesen Kommandos, die dir eine Position innerhalb eines Textblocks geben, die Kommandos mit den Editierbefehlen?
Ich kann für immer, wenn ich eine Adresse brauche, kann ich eine Zählernummer angeben oder ich kann einfach einen regulären Ausdruck angeben, also Suche vorwärts oder Suche rückwärts. Und so kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte ausdrucken, alles vom Beginn von der Funktion, in der ich momentan befinde, hier von der Funktion. Da ist natürlich notwendig, dass man Programmierstil und Coding-Style hat, weil nur dann sieht der Anfang von der Funktion immer gleich aus. Aber wenn man das macht, wenn man bei jeder C-Funktion immer die öffnende geschweifte Klammer an den Anfang der Zeile setzt zum Beispiel, dann kann man einfach suche, dann sage ich, also mein Befehl wäre Fragezeichen. Fragezeichen heißt, suche Adresse rückwärts. Dann mache ich so einen Zirkonflex, das heißt am Anfang der Zeile. Dann mache ich eine geschweifte Klammer. Und dann wieder Fragezeichen. Das heißt, such mir rückwärts von der momentanen Zeile startend die nächste Zeile, in der die mit der geschweiften Klammer anfängt. Und dann sage ich Komma, das heißt von der Zeile, die ich da finde, bis zu. Und um vorwärts zu suchen, muss ich ein Slash verwenden. Mhm. Sage ich Slash, wieder Circumflex, Anfang der Zeile, also. Und dann schließe eine geschweifte Klammer und wieder ein Slash. Das wird, also wenn ich das so hinschreibe, dann heißt das von der letzten, also na, rückwärts gesucht, von der letzten Zeile, in der die geöffnete geschweifte Klammer am Zeileanfang hat, bis zur nächsten Zeile, die geschließene geschweifte Klammer am Anfang hat. Und da soll er ausführen, zum Beispiel P, das Print-Kommando. Und mit dem Befehl, wenn ihr das so hinschreibt, dann druckt er mir die aktuelle Funktion auf den Drucker aus.
Mein spezieller Anwendungsfall war ja gewesen, ich habe gesagt, ich möchte Logfiles parsen. Und da taucht irgendwo mal an, so ein Found Java Exception at großer Klassenname. Und dann kommt ein ganzer Stacktrace von abhängigen Klassen, der auch über mehrere Bildschirmseiten erstrecken kann, bis diese Exception endet. Und ich möchte zum Beispiel sagen, gib mir das gesamte Log mit Ausnahme dieser Exceptions, die geworfen wurden, aus. Ich habe ein Schlüsselwort, das den Beginn des Blocks anzeigt, ein Schlüsselwort, das den Ende des Blocks anzeigt. Und dann hast du mir gesagt, nimm doch einfach ein Set, gib mir ein Print-Kommando und filter dein Log so sinnvoll menschenlesbar wieder aus.
Genau.
Inwieweit hat sich eigentlich das Set, der Stream-Editor, vom dem Editor wegentwickelt?
Also SED ist entstanden, also heißt zumindest in so einer Programmiersession in irgendeiner Nacht mal, wo man gedacht hat, eigentlich wäre es doch geschickt, wenn man Ed auch in der Pipeline verwenden könnte. Und dann sind halt ein paar Personen mal hingesessen, haben ein bisschen programmiert nachts und dann war ein erster Prototyp fertig. Und da zeigt sich eben, dass SED letztendlich nur Ed ist. Und es gibt
nur... Das ist ein Qualitäts- und Antiqualitätsmerkmal.
Das zeigt die Ähnlichkeit. Es unterscheidet sich nur an wenige Stellen. Und eine Stelle ist die, dass SED automatisch immer eine Zeile einliest, dann Kommandos drauf ausführt und dann mit der nächsten Zeile weitermacht. Die Kommandos, die man drauf ausführen kann, das sind einfach die Add-Kommandos. Was allerdings nicht geht, ist zum Sagen zwei Zeile rückwärts. Weil SED arbeitet halt in der Pipeline, ist ein Stream-Editor, alles was vorbei ist, ist weg. Das heißt, man kann immer nur fragen, die aktuelle Zeile sieht die so oder so aus. Aber man kann nicht sagen, wenn ihr Zeile gefunden habt, die so und so aussieht, dann zwei Zeile zurück. Sowas geht halt nicht. Und der zweite Unterschied ist, dass SED sowas hat, das nennt sich Hold Space. Also nochmal ein separater Speicher, wo es mal was zwischenspeichern kann. Das gibt es in Ed nicht. Da muss man auch nichts zwischenspeichern, weil es ist ja alles da. Da fließt nichts vorbei, das man sich vielleicht merken müsste. Also vom Einsatzbereich ist es ein bisschen anders. Es gibt halt das Konzept, dass immer eine Zeile gelesen wird, auf der gearbeitet wird und ein Ausgeber wird. Aber sonst ist SED eigentlich gleich wie Ed. Lustigerweise benutzt heutzutage ziemlich viele Persona SED-I für In-Place-Editing. Also eigentlich ist SED liest immer aus der Datei und schreibt nach Standard Out. Mit SED kann man nicht die Datei selber verändern. Und irgendwann hat man im GNU-SED mal die Option -i eingeführt, um eben die Datei selber zu verändern. Was irgendwie total absurd ist, weil um die Datei selber zu verändern, da hat mehr Ed. Also SED ist entstanden für die Fälle, wenn man Ed in der Pipeline verwenden will. Und jetzt ist es so, dass man SED dann wieder dann verwenden will, wenn man nicht in der Pipeline ist, sondern einfach eine Datei verändern will. Und statt dann einfach Add zum Verwender, benutzt man heutzutage SED-I.
Wenn ich es nicht interaktiv machen möchte, weil ich es verskripten möchte.
Ja, ist kein Problem mit Add. Add liest einfach von Standard in. Also das heißt, ich kann einfach hier Dokument verwenden und habe dann genau das, was ich eigentlich will. Also okay, wenn man keine Hier-Dokumente einsetzen kann aus irgendwelchen Gründen, dann, also bei SED kann man alles in Kommandozeile-Parameter übergeben.
Aber jetzt kommen wir nochmal so ganz cool drauf, warum Escape eine schlechte Idee ist, weil es sich über Timing-Problem und Lesen von Standard-In extrem schlecht automatisieren lassen würde.
Ja, es kommt halt drauf an, was für Umgebung du so um die rum hast. Also wenn du wirklich nur ein Kommando und ein paar Parameter dazu angeben kannst, dann wirst du es wohl mit SED machen müssen. Also in Add, da wird das halt ein Hier-Dokument für deine Eingabe benutzen oder printf irgendwas pipe add. So kannst du auch irgendwelche mehrere Zeilen an Kommandos übergeben. Falls du aber die Möglichkeit nicht hättest, dann würde ich halt vielleicht auch SED-I verwenden. Aber also mein Punkt daran ist eher der, dass Add einfach in Vergessenheit geraten ist und der Einsatzzweck von Add wird heutzutage im Normalfall von SED-I abdeckt.
Ja. Heute noch gerne. Für welchen Anwendungsfall?
Add. Natürlich ein Add installiert, weil Add ist der Editor, Dart Text Editor. Tja, also es ist nicht so, dass sie nur mit Add arbeiten wird. Es ist auch nicht so, dass sie jeden Tag mit Add arbeiten wird. Es sollte vielleicht. Also ich kann ihn einfach bedienen, ich habe da damit kein Problem. Und ich benutze ihn hauptsächlich in Skripte, weil er sich halt sehr gut automatisieren lässt.
Du benutzt ihn in Skripten oder zum Schreiben der Skripte?
Ne, in Skripte. Also es ist halt so, dass ein VI doch sehr viel komfortabler ist als Add. Wenn ich jetzt nur kleine Dateien anlege, die ich kenne, oder wenn ich nur einen Wert ändern will und ich weiß irgendwie, wie die Zeile heißt oder so, dann benutze ich da schon auch der Add dazu. Ich sage einfach, hier öffne Add und dann suche die Zeile, die so und so heißt und ersetze da drin den Wert durch den Wert. Und dann speichere und schließe. Das geht halt ganz schnell. Da muss ich nicht mehr hingucken. Das ist ja das Tolle, wenn man 10 Finger tippt, dann muss man eigentlich nicht mehr in den Bildschirm gucken, wenn man weiß, was man was für Ausgabe da sein wird. Also in Add, wenn ich weiß, wie die Datei aussieht, dann muss ich gar nicht gucken, wie die Datei aussieht. Also ich brauche keinen VI, der sie mir anzeigt, weil ich weiß einfach genau, was ich mache und dann gebe ich mein Kommando ein, speichere und schließe.
Dann können wir direkt mal Werbung machen, dass es sich überhaupt lohnt, irgendein System sinnvoll tippen zu lernen, weil es einfach cool ist, wenn du am Abend ohne Beleuchtung arbeiten kannst und du dir sicher bist, dass der Gedankenkonstrukt in deinem Kopf sich auch auf der Maschine auswirken wird, in genau der Weise.
Ja, also mit Add kann man auch einen Computer bedienen, der keinen Bildschirm hat und keinen Drucker und gar nichts. Wenn man halt genau weiß, was man macht.
Ich wollte noch hinaus auf die IDE und wie deine IDE aussieht.
Ja, also das führt uns dann so in Richtung VI. Also vielleicht ein bisschen was, der Hintergrund zum VI. Der VI gehört eigentlich gar nicht richtig zu Unix. Unix ist in der Bell Labs entstanden und der VI, der ist in Berkeley geschrieben worden für BSD, also für ein Derivat von Unix. Waren aber so populär, dass er eben auch in Unix aufgenommen worden ist. Und heutzutage würde man sagen, klar, der VI, das ist der Unix-Editor, aber so historisch gesehen ist er eigentlich, was das viel später dazugekommen ist, erst in der Zeit, wo es dann Bildschirme gegeben hat. Weil der VI, der hat halt eine grafische Ausgabe Der VI funktioniert nicht auf Sommerterminal mit einem Drucker.
Mein Verständnis vom VI, damit ich das Bedienkonzept verstehe, ist, du hast irgendwie den gesamten Bildschirm minus eine Zeile als deinen ständigen Drucker, der immer anzeigt, was er drucken würde. Und die letzte Zeile unten ist die Zeile für ED-Kommandos.
Ja, so in der Art kann man das sagen.
Also es ist ein grafisches Frontend zum ED.
Genau, nicht zum ED, sondern zum EX. Es ist so, Ed hat sich weiterentwickelt, da gab es mal M und dann gab es EN und dann gab es irgendwann mal EX. Und EX ist der eigentliche Editor hinter VI. VI ist eigentlich nur ein grafisches Frontend für X. Und früher war das auch so, also das Programm hat EX-Kaiser und wenn es mit einem Kommandoname VI aufgerufen wurde, also über einen Hardlink.
Wie so ein Interface?
Genau, dann hat es halt in dem VI-Mode gestartet. Und man kann da auch hin und her wechseln. Mit Groß Q kommt man in der X-Mode und dann hat man plötzlich wieder einen Zeile-Editor vor sich, der genauso ist wie Ed, nur ein paar andere Features hat, ein paar andere Kommandonamen und so. Und wenn man VI eingibt im X-Mode, dann kommt man zur grafischen Oberfläche.
Wie groß ist denn die Weiterentwicklung zwischen ED und X?
Ja, also da hat sich, also grundsätzlich, die grundlegenden Kommandos sind die gleiche. Also Zeile davor einfüge, Zeile dahinter einfüge, Zeile ändere und so. Aber Kommandos sind nicht nur ein Buchstabe, sondern sind ein ganzes Wort, das man abkürzen kann. Und es gibt auch so Kommandos wie merk dir, in welcher Zeile wir sind und spring da wieder zurück. Also ich kann eine Zeile speichern. Ich kann Code eindrücken und wieder ausrücken, also hin und her schieben. Sowas, das gab es in Ed nicht. Da hat man halt eine Texture-Setzung gemacht. Aber
war das alles einkompilierte Features und bewegen wir uns schon Richtung erweiterbares Konzept?
Das ist alles einkompiliert, aber X hat auch die Möglichkeit, einmal so Abbreviations zum Speichern. Das heißt, wenn ich irgendein bestimmtes Wort hinschreibe, dann wird es expandiert in irgendwas Längeres. Mhm. Sowas hat es. Und man kann auch Kommandos speichern. Mit einem also ich weiß gar nicht, wie das im X ist. Im VI gibt man da dazu Add-Zeichen ein. Oder man speichert mit Q und da müsst ihr nachgucken. Ich benutze es nicht so oft. Also man kann eine Kommandosequenz speichern unter einem bestimmten Namen und die dann auch später wieder aufrufen. Genau, das ist eine Erweiterbarkeit. Und man kann auch Buchstaben ummappen. Also so ein bisschen so wie im Emacs, wo du sagen kannst, wenn ich hier das J drücke, dann mach das und das. Sowas lässt sich auf. Also ich benutze der X ganz selten. Das heißt, wegen dem weiß ich nicht unbedingt, was jetzt ein Feature vom X ist oder was vielleicht nur in der Oberfläche VI drin steckt. Also da geht's auf jeden Fall.
Ich werfe einfach mal so eine Geschichte rein, nur mit einer anderen Stimme zu hören ist und es muss nicht unbedingt zwei zusammenhängen. Ich habe letztens das Wunsch gehabt, dass ich in meinem Emacs Feature habe, zum X-Server gehört und zu dessen Framebuffer, dass ich Sachen kopieren kann von Emacs nach Emacs. Und eine einfach nur aus dem Internet geklaut. Ich habe GNU Emacs hat Features einkompiliert, dass er Listfunktionen mitbringt, die mit dem X-Server interagieren. Und habe einfach eine Funktion von einem X-Server Insert auf eine Taste drauf gebunden, damit ich an den Puffer rankomme, der mir mal auf die mittlere Maustaste gelegt ist.
Dass du das einfügen kannst.
Versuchen wir am Schluss vorziehen. Auch das Feature-Set deines jeweiligen Emacs hängt davon ab, in welcher Umgebung er gebaut wurde und mit welchen Funktionen er standardmäßig mitkommt. Du bekommst ja nicht nur diesen blanken Interpreter, sondern auch eine Reihe an Funktionen, an Makros mitgeliefert.
Naja, bei VI kann man halt jederzeit ein Shell-Kommando aufrufen. Also so löst man das dann halt auf Unix-Art. Es muss nichts einkompiliert sein, man muss keine Bibliothek zur Verfügung haben, sondern man hat nur immer die Möglichkeit, irgendeinen Befehl auf der Shell aus zum Führer und die Ausgabe wieder ein zum Leser.
Lass uns an der Stelle einfach mal eine Pause machen.
Ja, gern.
Also eigentlich war ich bei der Frage gewesen, wie deine IDE aussieht. Genau. Und dann kam der Spruch aus dem VI, rufst du eine Shell auf.
Erstmal können wir nochmal zurückgehen ja, zur IDE.
Was ist eigentlich eine IDE?
Ja, der Zeige, das erklärst du.
IDE, Integrated Development Environment, es ist die Idee, dass man so einen ganzen Batzen von Programmen hat, die man sowieso miteinander benutzen möchte, die man wahrscheinlich unter einer einzigen Oberfläche bedienen würde. So IDEs sind zum Beispiel bekannt für Programmiersprachen, nehmen wir mal das Beispiel Eclipse. Eclipse ist irgendwie ein grafisches Frontend plus ein interner Editor plus ein drangeflanschter Compiler, zum Beispiel für Java und C++, hat eventuell noch Integration für ein Versionskontrollsystem oder für irgendwelche Shared Folders meines Projektes, kann im schlimmsten Fall auch noch einen Application Server starten, hat einen Debugger verbaut, vielleicht noch Memory Checker, also ein Programm, um alles unter einer Oberfläche zu vereinen, was man im Zusammenhang mit Programmieren machen können wollte im Enterprise-Umfeld.
So, und deine Frage war jetzt, wie meine Idee aussieht.
Ja.
Ja, das ist ganz einfach. Also als erstes würde ich natürlich sagen, ich benutze keine Idee, aber das stimmt gar nicht, weil so wie du das beschrieben hast, ist es ganz klar, meine Idee heißt Unix.
Ist das nicht ein bisschen eine große Idee im Vergleich zu Eclipse?
Ja, aber die macht, also ob die groß ist im Vergleich zu Eclipse, das ist noch eine andere Frage. Wir können ja mal Codezeiler-Vergleich machen. Also Unix und die Shell, das bietet mir alles das, was du beschrieben hast. Daraus kann ich mein Versionskontrollsystem aufrufen, daraus kann ich kompilieren. Da habe ich einen Editor, da habe ich alles das, was du sagst. Und wer jetzt sagt, das sei nicht so komfortabel, das kommt halt auf Gewöhnung drauf an. Und genauso kann ich dann natürlich beliebige Shell-Skripte anlegen, die mir irgendwelche komplizierte Befehle einfacher machen. Also, ich würde sagen, ich habe da genauso eine IDE, die mir das bietet, was du beschrieben hast oder was ein anderer eben in Eclipse findet. Es sieht halt ein bisschen anders aus und naja, manche Personen würden sagen, Unix ist keine IDE, aber da kann man ja auch drüber streiten, ob jetzt Emacs ein Betriebssystem ist oder nicht. Also das ist eine ähnliche Diskussion.
Mit dem Erweiterungskonzept und einer großen Menge Erweiterungen hat es das Potenzial dazu. Bleiben, wir müssen die Geschichte nochmal auspacken. Die paar Scherzkekse, die sich gedacht haben, Shell, ja okay, notwendiges Übel. Wir booten den Linux-Kernel und das Init-System, darauf ein rudimentäres Shell und starten nachher den Emacs. Das ist ja fast alles, was man braucht. In Emacs sind die Core-Utils noch nicht gut implementiert. Also sie brauchen noch eine Shell, aber sie arbeiten dran, die auch abzuschaffen. Also einfach nur ein Kernel und ein Emacs drauf. Das reicht für alle notwendigen Belange eines guten Programmierers und guten System-Admins. Ich meine, im Emacs gibt es in moderner Weise auch ganz viele Fortschritte. Diese Lisp-Dialekte entwickeln sich auch alle weiter. Mhm. Und die GNU-Geeks-Leute sind die versuchen, das reine GNU-System aufzubauen. Mit ihrem vollfunktionalen Packet Manager, so ein Fork von Nix, also GNU GUIL, und gemeint, sie versuchen gerade die Lisp Interpreter Engine hinter Emacs auszutauschen. Sie sagen, ihre arbeitet performant und hat mehr Features, aber sie sind akut am Rumrudern, weil sie aufpassen müssen, dass sie keinen alten Code kaputt machen. Sie müssen ja alles backward supporten. Und deswegen ist gerade die große Angst. Ich mag so ein bisschen über Emacs ausholen. Also üblicherweise hat man eine Repräsentation einer Datei auf einer Festplatte, das heißt ein Emacs einfach File. Und der Emacs intern ist ein sogenannter Buffer. Du besuchst eine Datei und erzeugst dabei einen Buffer, so eine interne Repräsentation. Und erst wenn du die wenn du den Buffer speicherst, wird die Datei wieder rausgeschrieben.
Das ist bei Ed und bei VI genauso. Die legt er. Also auch ein Buffer, das ist einfach eine separate Datei, an auf der gearbeitet wird und erst mit dem Speichern wird wieder zurückgeschrieben.
Und das Besondere am Buffer ist auch, du kannst auch mit Mehrfachansicht oder Ansichtteilungen an verschiedenen Stellen in der Datei in dem Buffer zugleich sein. Physikalisch ist es nur eine Datei.
Das ist natürlich ein sehr interessantes Konzept, das es beim Add und VI nicht gibt. Beim Vim allerdings sehr wohl. Also der Vim, ich glaube, den hatten wir bisher noch gar nicht angesprochen. Das ist eben eine neuere Implementierung vom VI. Der kann alles, was der Original-VI kann und halt noch einiges mehr. Genau, und der hat solche Konzepte auch. Insgesamt ist der Vim, hat sich schon sehr am Emacs angenähert oder implementiert alles Tolle, was der Emacs auch kann. Also da gibt es sicher eine positive Beeinflussung von den verschiedenen Editorlinien.
So eine typische Arbeitsweise, Emacs nennt sie ja auch eine Modi. Ich habe zum Beispiel einen Fundamental-Modus, das ist irgendwie ASCII-Textbearbeitung bloß ein paar Steuerzeichen und der ist nicht spezialisiert. Und dieser Command, wenn ich mit dem Kommando Ctrl F, also Character Forward, einen Buchstaben nach rechts laufe, kann ich das mit Meta F für die nächstgrößere Gruppierung machen. Das wäre vielleicht ein Wort oder ein Absatz. Wenn ich jetzt den Modus wechsle von diesem unspezialisierten Fundamental in, sagen wir, einen Textbearbeitungsmodus, bleibt der Ctrl F, Buchstabe vorwärts, gleich definiert, aber die nächsthöhere Steuerungslogik, Meta F vorwärts, anders sein. Zum Beispiel im Textmodus kannst du dich anhand von Wörtern und von Absätzen vorwärts hangeln. Sagen, geh bis zum nächsten Absatz oder geh zum Beginn des Absatzes.
Und wenn du eben nicht den Textbearbeitungsmodus benutzt, sondern über irgendeinen GNUs, einen E-Mail-Modus, dann könnte das eben heißen, geh zur nächsten E-Mail. Zum Beispiel.
Was ich zum Beispiel gerade anfange zu benutzen, ist der Org-Modus. Mhm. Du hast im Großen und Ganzen eine Textdatei mit dem Unterschied, du kannst mit in einer gewissen Anzahl an Sternchen Überschriften erzeugen und Unterüberschriften. Und so baust du einen gesamten Baum auf. Und diesen Baum kannst du ausklappen und einklappen. Mhm. Also er kann die gewisse Teil dieses Baumes verunsichtbar machen und zusammenschieben. Also diese Modi in Emacs definieren, welche List-Kommandos auf die Tastenkombination gelegt werden. Und sie schalten erst gewisse List-Kommandos frei. Gestern hatte ich mir eins gegeben. Was war das? Control. Ich habe versucht, ein Kommando mehrfach ausführen zu lassen, das nicht für Mehrfachausführung geeignet ist. Und dann kam eine Meldung hochgepoppt, hier, du hast versucht, folgende List-Funktion aufzurufen. Bist du dir sicher? Sie ist defaultmäßig ausgeschaltet, weil Anfänger sie verwirrend finden. Wenn du weißt, was du tust, kannst du jetzt mit folgendem Kommando einschalten. Ich habe irgendeinen Speichernbefehl mit Anzahl davor ausgesetzt und der ist im Parsingbaum anders interpretiert worden. Da hast du mich noch gefragt, in welcher Reihenfolge war es eigentlich Ctrl-S, Ctrl-X?
Genau, also die, ich habe gesagt, mit Emacs weiß ich eigentlich nur eins, nämlich wie man beendet. Und dann habe ich festgestellt, naja, ganz so sicher bin ich mir nicht, ob es jetzt erst Ctrl-C und dann Ctrl-X ist oder erst Ctrl-X und dann Ctrl-C.
Machen wir das Beispiel zur Selbsthilfe. Wenn du irgendwas getippt hast und nicht mehr sicher bist, was das war, weil du ausgerutscht bist, du befindest dich gerade in der Kommandosequenz, die irgendwo diesen Kommandobaum abläuft, bis sie ans Ende an den Befehl stößt. Ctrl-G ist nicht belegt und das bricht das aktuelle Kommando hart ab, weil er auf einen Parsing-Fehler läuft. Mhm. Also Ctrl-G ist hart abbrechen und es gibt die absolute Panikknopf und ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dreimal Escape.
Dreimal Escape, okay. Muss ich mir merken.
Und ansonsten läufst du mit diesen Kommandos irgendwo den Parsing-Baum entlang und weil der noch immer nicht kompliziert genug ist, einige Leute wollten halt mehr haben, man hat zum Beispiel auf die Ctrl-X-Familie alle Kommandos gelegt, die irgendetwas mit Dateien zu tun haben. Beispiel Ctrl-X-S ist Speichern. Ctrl-X, Ctrl-C ist den Editor beenden, also die besuchte Datei schreiben und
für Close.
Ctrl-XF, Find File, also eine neue Datei öffnen. Ich überlege gerade noch, da gab es noch den Speichern-Unterbefehl. Mir fallen sie gerade nicht alle ein.
Und wie ist das, wenn du mehrere Puffer offen hast? Funktioniert Ctrl-X, Ctrl-C dann auch? Also oder macht es dann nur eins zu?
Der GNU-Emacs warnt mich, ich habe gerade mehrfach offen, ob ich mir dessen bewusst bin und fragt mich interaktiv, auf welchen der Buffer ich speichere.
wenn ich jetzt sowas nachschlagen will, gibt es da möglichst, also beim Vim zum Beispiel, da kann man einfach alles mit dem Help-Kommando Doppelpunkt H und dann schreibt man irgendwas dahinter und findet sofort in der Hilfe, was das bedeutet. Gibt es sowas ähnliches beim Emacs auch? Oder Emacs wo guckt man nach?
Emacs behauptet, ihr seid der Self-Documenting Editor, aber mir fällt gerade das Hilfekommando nicht ein.
Aber da gibt es auch ein Hilfekommando.
Es gibt ein Hilfekommando. Und zwar, es gibt ein Kommando, du kannst fragen, welches List-Kommando löse ich aus, wenn ich diese Sequenz drücke. Es gibt die umgekehrte Frage, auf welche Taste ist dieses Kommando gebunden. Mhm. Und du kannst für jede beliebige List-Funktion abfragen, wie sie dokumentiert ist. Denn dieses Emacs-List sieht explizit vor, dass du Dokumentation schreiben kannst. Es kommt direkt nach dem Funktionskopf, also schreibst Funk my function oder weiß ich was und dann kommt die Dokumentation, ich möchte interaktiv einen Zahlenparameter abfragen, der sagt, wie viele Leerzeichen ich nach rechts laufen möchte. Hm. Also Dokumentation ist ausdrücklich mit dabei und ich muss passen, wie sie sinnvoll bedient wird.
Du brauchst sie halt nicht.
Oh, ich bin ja am Anfang, ich muss extrem viele Sachen nachschlagen.
Aber sonst sucht man halt einfach online und findet das genau. Also im Web.
Das Problem ist halt, Emacs ist sehr alt und es gibt sehr viele Modi und es gibt unterschiedlich leistungsstarke Leute. Und mein Problem ist eigentlich, dass ich immer gegen die Wand renne, wenn ich versuche zu verstehen, welches geniale Konzept die umgesetzt haben, das jenseits meines Levels ist. Mhm. Ich meine, die Emacs-Modi, wir hatten jetzt mal Fundamental- und Textmodus, so gibt es auch für jede Programmiersprache irgendeinen spezialisierten Modus, wo halt statt Absatz weiter geht bis zur nächsten schließenden geschwungenen Klammer. Und dann ganz krass wird es mit so Modi wie SVG. Man kann halt Bildbetrachter sein oder der Directory Editor. Ich habe halt einen File-Browser.
Mhm. Und wird er den automatisch geladen? Also wenn ich ja Datei.c öffne, bin ich automatisch im C-Editier-Modus oder im normalen Text-Editier-Modus?
Also mein GNU Emacs lädt die Modi abhängig von der Dateiendung. Mhm. Aber dann muss ich dich im Zweifelsfall an den Distributor deines Emacs verweisen, was er da konfiguriert hat, wie das tut.
Weil die Vielfalt von den Emacs halt auch groß ist.
Das stecke ich noch nicht tief genug drin. Die Art, warum es so viele Emacs gibt, ist halt, es ist halt so unendlich einfach, einen Lisp-Interpreter zu schreiben. Und es ist halt so unendlich einfach, ein anderes Projekt zu forken und ein paar Features dran zu klatschen, damit es nicht mehr rückwärtskompatibel wird. Und dann gibt es noch welche, die wollten Emacs für Embedded Systems haben. Und zur Folge ist die Emacs-Familie ziemlich groß geworden.
Aber der meistverwendete Emacs ist schon GNU Emacs oder X-Emacs halt.
Ich weiß es nicht.
Weiß nicht. Okay. Weil ich würde sagen, beim VI, da ist es ganz klar, dass der Vim der mit Abstand am meisten verwendete VI ist.
Machen wir das mal spezifisch pro Geräteklasse, sagen wir auf Embedded Systems.
Okay. Mhm.
Also wir hatten mal ausdiskutiert, als gutes System-Admin, welchen Editor sollte man eigentlich kennen und sind zum Schluss gekommen, VI ist Pflicht, Vim schon nicht mehr. Aber erstaunlich viele Distributionen installieren standardmäßig einen Vim.
Ja, also ich würde sagen, der Vim hat schon einen Marktanteil, ist ein bisschen ein komischer Begriff in dem Zusammenhang, aber also über 90% auf jeden Fall. Klar, da gibt es die BSDs, die sind halt ihren eigenen NVI noch, aber der Vim, den gibt es halt verschiedene Ausbaustufen, könnte man sagen. Da ist oft per Default bloß ein Vim Tiny installiert.
Und hängt das ab von der Menge der Pakete, die mitgeliefert werden?
Ja, Pakete oder Funktionen, also so ähnlich auch wie im Emacs, dass es da halt so Module gibt oder naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich Module sind, aber halt Möglichkeiten, die der Editor hat. Und also ich würde aber eher sagen, dass viele Vim-Nutzer ein Problem hätte, den VI zum Bedienen. Weil der VI halt manche Sachen nicht kann, die ein Vim-Nutzer einfach selbstverständlich findet. Wobei, man muss dann schauen, wie das sage, was ist ein VI? Und es hat auch verschiedene Implementierungen. manche können halt so Tab-Completion, wenn man Datei öffnet, und manche können es halt nicht. Also das, ja. Also es gibt halt so ein Grundset an Funktionen, die irgendwie ganz klar ist, die muss man implementieren, wenn man VI implementiert, aber darüber hinaus gibt es halt sehr viele Unterschiede.
Lass uns mal über einen anderen Dateityp reden, so jenseits von Textdateien. Wie sieht es denn aus, ab welcher Generation hat man denn der VI-Familie beigebracht, dass sie Dateien mit 0 Bytes bearbeiten kann, also als Hex- oder Binäreditor zu gebrauchen ist?
Keine Ahnung. Also meiner Meinung nach ist der VI ein Texteditor und kein Hex-Editor. Und wenn man binäre Datei editieren will, dann muss man halt einen anderen Editor benutzen. Aber ich würde mal vermuten, dass der Vim das bestimmt auch kann.
Spätestens über irgendein Plugin. Ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Stichworte rein, die noch auf meiner Liste stehen, weil wir sie noch nicht abgearbeitet haben. Und zwar ist es SEM und ACME, Plan 9.
Ja.
Und bei den IDEs hatten wir noch Borland als vermutlich den ersten Vertreter ausgemacht. Kannst du spontan zu einem der Stichworte reden?
Also, vielleicht machen wir das Thema Plan 9 dann eher nachher nochmal. Erstmal kurz zu Borland. Borland hat eben schon ziemlich früh so IDEs gemacht für Pascal. Und das Interessante ist, das war dann für PC-Systeme, aber halt in der Anfangszeit mit wenig Speicher und so weiter. Und das Interessante ist, die Größenordnung, die damals so IDE gehabt hat, also Editor mit Compiler und Debugger und etc. Und ich weiß leider konkrete Zahlen nicht mehr. Aber die ganze IDE mit Compiler und Debugger war auf jeden Fall so erstaunlich winzig, dass man sich das heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Wie winzig, also wenn ich jetzt sage, wird kleiner als GNU-CAT, dann weiß ich nicht, ob das stimmt, aber so in der Größenordnung war das. Also eine komplette IDE mit Compiler und Debugger für Pascal in so mal kleiner, als so kleines Programm, dass man das heute eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo man sagt, naja gut, ob jetzt GNU-CAT irgendwie 50 Kilobyte groß ist oder 500 oder 1,5 Megabyte, das ist eigentlich ganz egal auf einem modernen System. Aber ja, wenn man dann an Eclipse denkt, da geht es natürlich nicht dann um 10 Megabyte, sondern das sind hunderte Megabytes.
Es gibt einen Versuch, die wahre Größe zu verschleiern mit Hilfe von dynamischen Linken.
Genau, also man muss dann schauen, gucken, wie misst man da. Aber das war einfach so erstaunlich, dass IDE muss nicht heißer groß und fett, sondern in frühere Zeiten, da gab es das ganze Schau sehr klein und handlich. Erstaunlich einfach, wo halt auch alles Wichtige drin war.
Ich habe auch noch Doug McIlroy auf meiner Liste, Unix-Style.
Ja, ich glaube, das sollte man einfach verlinken, die Seite zum Nachlesen.
Können wir einen kurzen Anriss geben, damit die Leute eine Attraktion haben, auf diesen Link drauf zu klicken?
Doug McIlroy, das war der Abteilungsleiter in den Bell Labs, in der Abteilung, in der Unix entwickelt worden ist. Und er, also er hat selber auch Programme geschrieben, sowas wie Sort zum Beispiel und Diff. Aber er hat vor allem auch Input geliefert an Konzepte. Also da gab es mal so eine Diskussion, das kann man nur Echo machen, wenn es kein Argument hat. Gar nichts ausgeben oder soll es einen Zeilenumbruch ausgeben? Also so, da gibt es ein paar ganz interessante Sachen von ihm, und unter anderem hat Er war ja auch derjenige, der das Pipe-Symbol eingeführt hat. Ja, Doug McIlroy.
Der Rest wird dann einfach verlinkt.
Der Rest wird verlinkt, ja. Also er schreibt das, er bringt es oft einfach auf den Punkt und man kann dann mal drüber nachdenken, wie so sein Kommentar, er ist natürlich schon ein bisschen älter und kommt aus einem anderen Jahrzehnt vom Computer, aber wie das heutzutage dann so aussieht, wie man da selber dazu steht.
Ich habe noch, um wieder das Thema zu wechseln, die Kommerzialisierung der Unix-Systeme von den Unix-Machern, SEM und ACME, Plan 9.
Ja, SEM und ACME. Also, wenn man gesagt hat, es fängt bei Unix mit Ed an und dann gibt es SED und über X kommen wir dann zum VI. Und da sind dann Unix ist dann kommerzialisiert worden, es hat sich so festgefahren auf dem VI, aber in den Bell Labs, die ursprünglichen Entwickler, die haben angefangen, oder die haben an ihrer Entwicklungslinie weitergemacht. Also Unix System 5, das ist das, was AT&T, die Muttergesellschaft, dann kommerziell vermarktet hat. Aber in die Bell Labs und so weiterentwickelt, dann Edition 8, Edition 9 und so weiter. Und aus dem ist letztendlich dann Plan 9 entstanden.
Plan 9, Plan 9, ein Texteditor?
Ne, Plan 9 ist ein Betriebssystem. Plan 9 ist der Nachfolger von Unix, könnte man sagen. Es ist von der gleichen Person entwickelt. Es ist wieder ein Betriebssystem. Es ist wieder ein Forschungsbetriebssystem, könnte man sagen. Unix ist ausgelegt worden als Betrieb, oder der Grund Unix zum Entwickler war, zum einen ein System für den eigenen Gebrauch zum Entwickler und zum anderen, um einfach Sachen auszuprobieren. Und so ist Plan 9 wieder. Das ist, glaube ich, Mitte der 80er Jahre entstanden, wenn ich es recht weiß. Und ganz viel von modernen Entwicklungen, zum Beispiel in Linux zum Kernel, gehe zurück auf Konzepte, die es in Plan 9 schon Jahrzehnte früher gegeben hat oder zwei Jahrzehnte früher. Und auch, was man heutzutage mit der Virtualisierung auf Servern macht, dass jeder Dienst eine eigene virtuelle Maschine kriegt, sowas ist letztendlich das Gleiche, wie es in Plan 9 halt Mitte der 80er Jahre schon gegeben hat. Dass es nicht mehr, Plan 9 ist nicht monolithisch und Unix ist grundlegend monolithisch vom ganzen Aufbau. Mhm. Das Unix kommt halt aus der Zeit vor der Vernetzung und Plan 9 ist eine Reaktion auf die Tendenz der Vernetzung und der grafische Oberfläche. Plan 9 ist einfach grundlegend grafisch. Und die zwei Konzepte sind in Plan 9 einfach, könnte man vielleicht sagen, sinnvoll implementiert und den Unix zuerst nachträglich so dazu packt. Weil dem ist dann nicht alles so schön. In Plan 9 ist es schön. Ja.
Ja, für Unix werfe ich mal rein SE Linux als den Vertreter. Wir isolieren Prozesse gegeneinander, geben jedem Prozess einen eigenen Raum. Und ein ganz bekannter Vertreter davon ist Android.
Aber du hast immer noch alles auf einer Maschine. In Plan 9 ist es so, dass du nur eine Maschine hast, die Zustand hält. Und das ist der File-Server. Und du hast eine separate Maschine, die Authentifizierung macht. Du hast eine separate Maschine, die einfach nur Computing Cores, also Prozessoren zur Verfügung stellt. Und du kannst jederzeit eine Plan 9 Maschine anschließen, die zusätzliche Rechenleistung bereitstellt.
Sarkasmuswarnung, ja? Das machst du heute auch mit der Cloud und deinem tragbaren Endgerät zum Anzeigen der Cloud.
Genau, ja. Aber es ist halt, ja, es wird einfach alles, die Konzepte werden nachimplementiert, aber eher der Überbrücker, würde ich mal sagen. Also für dein Computing-Node, also dein zusätzlicher Rechner, der ein bisschen Rechenleistung zur Verfügung stellt, der hat trotzdem ein Dateisystem. Und der wird trotzdem irgendwie, hat der halt noch viel mehr. Und bei Plan 9 hat einfach nur Computing Nodes. Also nur Prozessoren. Alles andere ist bei dem einfach irrelevant. Wegen dem, also ich glaube, die Konzepte von Plan 9, die fließen jetzt alle wieder ein, aber halt auf anderem Weg, auf einem Weg, der eigentlich über Unix kommt.
Von welchem Jahr reden wir von Plan 9?
Naja, Mitte der 80er Jahre, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist entwickelt worden und seitdem wird es fortentwickelt, aber es ist natürlich nie der große Durchbruch gekommen und die Konzepte, also es tut sich schon was, aber man muss das eher sehen, da gibt es so grundlegende Konzepte von Plan 9 und die sind auch, die bestehen weiterhin. Ja.
Ich würde einfach sagen, lass großen Umschlag und alles, was wir vergessen haben, kommt nachher in die Shownotes.
Ja, vielleicht zu Sam. Also den Bogen zum Schlager, jetzt Plan 9. Und Plan 9 hat eben auch wieder einen eigenen Editor. Also man verwendet da nicht einfach Add oder VI, sondern Plan 9 hat als Editor Sam und Acme. Das sind zwei Editoren, beide von Rob Pike programmiert. Und jetzt würde ich gerne Sam vergleichen mit Ed und mit VI. Weil das sind, also Ed ist der direkte Vorgänger zu Sam und VI ist natürlich ein großer Einfluss. So, grundlegend funktioniert Sam wie Ed. Der Unterschied ist aber, Sam hängt an der grafischen Oberfläche, was es bei Ed nicht gab. Also bei Sam kann man jetzt plötzlich die Maus benutzen und man sieht plötzlich die Datei. Und ich glaube, das ist ein bedeutender Vorteil, was bei Ed einfach nicht möglich oder realistisch war, was man dann eigentlich beim VI implementiert hat, bei Emacs gibt es das und bei Sam gibt es das jetzt auch. Aber auf der Basis von Ed. Und dadurch kriegt Ed, der eigentlich nur zwei Modi hat, nämlich der Kommandomodus und der Einfügemodus, kriegt jetzt eine Art dritter Modus, nämlich ein grafischer Modus. Und das entspricht der Situation beim VI. Der VI hat einen Einfügemodus, wo ich mit I und A hinkomme und mit Escape wieder rauskomme. Er hat einen Kommandomodus, in dem ich mich normalerweise befinde. Und er hat einen X-Mode. Wenn ich einen Doppelpunkt eingebe, dann kann ich komplizierte Kommandos eingeben. Und im SAM ist das auch so. Also es gibt reines Einfügen von Text. Es gibt die Möglichkeit, komplizierte Kommandos anzugeben, so wie das bei Ed der Fall ist. Und es gibt die Möglichkeit, grafisch einfache Kommandos auszuführen. Also ich markiere ein Wort und sage, lösch das oder kopiere das. Und das ist das beim VI, sagt man das ja auch mit D2W oder sowas, lösch zwei Worte. Also das, was die grafische Oberfläche macht, einfache Kommandos. Und zudem eben auch komplexe Kommandos, wenn man einen Doppelpunkt eingibt. Dann kann man jedes X-Kommando ausführen. Und das ist beim SAM eben auch der Fall. Einfache Kommandos, komplizierte Kommandos und ein Einfügemodus. Und ich glaube, das ist eine sinnvolle Aufteilung oder ein sinnvoller Ansatz zum sagen, wir brauchen alle Möglichkeiten. Und das ist das, was der Ed so schwierig macht zum Bediener, weil er hat keine Möglichkeit, die einfache Kommandos auszuführen. Das geht nur übers S-Kommando. Und das ist recht kompliziert. Also eigentlich möchte man so eine Möglichkeit haben wie, lösch bloß den einen Buchstabe, wo ich gerade bin. Oder lösch das eine Wort oder setz das Wort. Und das geht im Ed ganz schlecht. Im VI geht es gut und im SAM eben auch. Genau, deshalb ist der Sam, glaube ich, sehr interessant, weil er halt zurückgeht auf Ed, aber trotzdem das bietet, was ein moderner Editor bietet.
Was das neuere Konzept ist, ist ja, dass man auch auf dieser pseudografischen Oberfläche plötzlich eine Maus bedienen kann. Die bewegt sich zwar buchstabenweise und deswegen sehr grob, aber man hat noch keinen X-Surfer geladen und hat trotzdem eine pseudografische Oberfläche. Und das ist, glaube ich, beim VI oder Vim in den Visual-Mode gegipfelt. Hm. Und wie das Emacs-Pendant dazu aussieht, weiß ich nicht.
Ja, beim SAM, da gibt es keinen pseudografischer Modus, sondern da ist alles grafisch. Also da gibt's die Pseudografik eben nicht. Das meine ich mit dem Pin ist eben grundlegend grafisch und nicht nur, da hat man halt nachher was dazu baut.
Und was ist jetzt an ECMI anders geworden?
Ja, mit ECMI, da kenne ich mich dann überhaupt nicht aus. ECMI ist eher so von der Art eher sowas wie Emacs, also Framework, das eben Editor sein kann, das irgendwie Shell sein kann, das noch ganz viele andere Sachen auch kann und irgendwie auch so ein bisschen so eine Art Window-Manager ist. Also ECMI ist ganz viel und ist eben auch ein Editor als Alternative zu SAM.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Belassen wir es einfach dabei.
Ja, sehr gut.
Danke, dass du Zeit für mich hattest.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Und bis neulich.
Bis dann.